Carsten?
Sekunde kurz.
Nein, nicht Sekunde. Doch, ich habe keine Zeit.
Ja, warte ganz kurz. Ich muss mir hier noch was.
Wir wollten das Thema für die nächste Episode besprechen.
Ja, warte. Vielleicht kannst du mir sogar helfen. Glaube ich zwar nicht, aber gucken wir mal. Farbarzneigrundstoff mit 6 Buchstaben.
Ist das die Andeutung, also wohin es mit unserem nächsten Podcast gehen soll?
Weiß es nicht.
Ist das,
weiß es nicht.
Lass uns zumachen, es ist Annelien. Können wir jetzt weitermachen, bitte?
Annelien.
Das gibt's nicht. Ist das ja eine Rätselzeitschrift oder was?
Stimmt, nein, keine Rätselzeitschrift.
Unser Thema.
Ja, unser Thema habe ich dabei.
Ja, was ist es denn?
Die Apothekenumschau. Da guckst du.
Ja, da kommt da noch was? Oder?
Ja, natürlich.
Wieso? Nein. Das ist ein Kundenmagazin.
Naja, das ist ein Kundenmagazin. Das sagst du jetzt wieder so salopp. Ja, es ist ein Kundenmagazin.
Wie kommst du überhaupt durch Apothekenumschau?
Lass mich doch mal ausreden.
Ja.
Ja, ich habe es aus der Apotheke mitgenommen. So wie ich es oft tue, weil ich durch meine Kinder auch oft in der Apotheke bin und seit der Zeit wieder gerne Apothekenumschau mitnehme.
Kommt einhaltlich noch was, weil es ist kostenlos.
Das ist ja schon mal wieder das erste Vorurteil, Marc. Nur weil es nichts kostet. Was heißt das, es kostet nichts?
Dass ich nichts bezahlen muss. Also Entschuldigung.
Naja,
Qualität, Anmutung.
Ja, Qualität hat ihren Preis, gebe ich dir recht. Aber nur weil es für mich nichts kostet, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem was kostet. Und das kostet ja was, weil der Apotheker zahlt da ja für.
Möchtest du mir damit sagen, ich habe ein Vorurteil diesbezüglich?
Ganz offensichtlich. Und um das nicht lang ausarten zu lassen, vielleicht ein Vorschlag von mir an dich, um dich da mitzunehmen, dich da ein bisschen tiefer abzuholen. Wir klären das mal auf. Auch dein Vorurteil kostet nichts, kostet nichts, kostet nichts. Wir laden jemanden ein von der Apothekenumschau, zack, sprechen drüber und dann wirst du sehen, das ist zwar für dich kostenfrei, aber sehr tief im Inhalt.
Ich lehne mich mal ganz entspannt zurück, nehme mal deinen Vorschlag an und bin gespannt, ob du mich mit deinem Experten oder deiner Expertin überzeugst.
Da bin ich ganz sicher, dass wir das schaffen.
Und das wird schwer.
Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis dahin.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir sind quasi wieder unterwegs. Nachdem wir vor ein paar Wochen in Köln gewesen sind, befinden wir uns jetzt hier in Bayerbrunn. Für diejenigen, die das nicht unbedingt sofort verorten können, wo Bayerbrunn liegt. Bayerbrunn liegt ungefähr grob zwischen München und dem Starnberger See. Ein sehr schönes kleines Örtchen mit einem ganz, ganz tollen Verlag, mit einem fantastischen Verlagsgebäude. Hier werden seit über 60 Jahren, wird hier an Gesundheitsthemen gearbeitet. Wir sind beim Wort- und Bildverlag.
Das ist richtig, Carsten. Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Unsere Eingangsdiskussion können wir heute vertiefen. Und unsere Expertin ist halt Julia Rotherbel heute.
Genau. Julia, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und auch vielen Dank, dass wir hier heute bei euch zu Gast sein dürfen.
Sehr professionell. Wir sind wieder sehr beeindruckt. Ja. Was sie, also wir wurden ja hier empfangen wie Könige, muss man ja sagen. Ne? Alles da, also es fehlt an nichts. Es sollte eine wirklich spannende und sehr, sehr informative Episode heute werden.
Und deswegen steigen wir auch gleich ein. Julia, nochmal vielen Dank.
Sehr gerne.
Und was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich am brennendsten interessiert, wer ist Julia Rotherbel? Vielleicht die erste Frage richtig schwer.
Ja, vielleicht die erste Frage.
Die hat es in sich.
Wer ist Julia Rotherbel? Also im beruflichen Kontext ist Julia Rotherbel vor allem Journalistin.
Ja.
Ich habe eine ganz klassische Journalismusausbildung gemacht bei der Tageszeitung und bin jetzt angekommen in der Chefredaktion des Wort- und Bildverlags.
Genau, du hast studiert in München an der LMU.
Ja, richtig.
Germanistik?
Germanistik, Politik und Geschichte.
Und Geschichte, okay. Und die Person hinter der Chefredakteurin?
Oh Gott, was wollt ihr wissen?
Kommst du aus Bayerbrunn zum Beispiel?
Also ich bin tatsächlich in München geboren. Mhm. Also ich bin ein Münchner Kind, was man aber nicht hört.
Das stimmt. Nee.
Respekt.
Was tatsächlich, ich habe mein Volontariat unter anderem bei Lokalzeitungen gemacht. Am Tegernsee, also im Landkreis Miesbach, was dort auch für einige lustige Begebenheiten gesorgt hat, weil ich habe die Leute teilweise einfach nicht verstanden. Vor allem am Telefon. Ja, genau. Also ich bin in München geboren, bin auch nie wirklich weit weggekommen. sondern meine Eltern sind dann so ganz klassisch, wie man das so macht, mit kleinen Kindern dann irgendwann aufs Land gezogen. Mhm. Und da in der Nähe, wo ich herkomme, wohne ich auch immer noch, mittlerweile mit meinem Mann und unserer Tochter.
Oh, wie schön. Wie alt ist deine Tochter, wenn ich fragen darf?
9.
9?
Oh ja.
9, genau.
Gutes Alter.
Kann ich nicht beurteilen, meine Kinder sind etwas jünger.
Ja, deutlich jünger. Naja,
fast. Ja, gutes Alter.
Ja, alles gut.
Ja, alles gut. Da könnte
jedes
man
Alter hat, glaube ich, seine Herausforderung.
Ja, die Herausforderung.
Genau, wir haben jetzt ja den Übertritt. Bein geht man ja nach der vierten Klasse quasi. Das ist gerade die größte Herausforderung.
Spannend, ja. Klar. Und danach, weiß ich aus eigener Erfahrung, zieht das Schulniveau kräftig an und da muss man seinen Schul-Lifestyle deutlich anders ausgestalten. Also so easygoing von der ersten bis zur vierten, wenn man so einigermaßen talentiert ist, glaube ich, kommt man da ganz gut durch. Aber wenn dann der Übertritt, stelle ich so gerade fest, ins Gymnasium, da schlackert die Tochter dann schon mal mit den Ohren.
Das mag sein,
kannst aber nicht mitreden.
Ich kann da noch nicht mitreden ich glaube, das wäre auch erfüllend für eine extra Episode unseres
definitiv.
Podcasts, das ganze Thema. Wir sind ja heute eher mit Gesundheitsthemen beschäftigt. Mhm. Das heißt, du bist einer von vieren in der Chefredaktion.
Ja.
Ihr seid zu viert?
Wir sind zu viert. Zwei Frauen, zwei Männer.
Zwei Männer und zwei Frauen. Da zeigt ja schon mal eine sehr schöne Gleichberechtigung. Das lebt ihr, glaube ich, insgesamt vor hier im Verlagshaus, habe ich das Gefühl.
Parität oder was meinst du genau?
Genau.
Ja, auf jeden Fall. In allen hierarchischen Schichten im Verlag noch nicht. Aber für mich, ich finde das total wichtig. Mhm. Also das ist ja auch ein Thema, wofür wir auch in der Apothekenumschau stark stehen, indem wir versuchen, genauso viele Expertinnen wie Experten in den Heften zu zeigen, Frauen mehr Sichtbarkeit zu geben. Genau.
Spannendes Thema. Aber dann kommen wir doch mal zu Julia Rotherbeln und ihrem beruflichen Werdegang.
Ja,
also,
tue ich mir vielleicht leid.
Das ist überhaupt gar kein Problem. Total tiefenentspannt. Also für uns ist ja auch so, Carsten, oft genug in anderen Episoden schon zitiert, wir sind der Branche immer treu geblieben, wir sind quasi mit unserer Ausbildung in die Printbranche eingestiegen, sind da immer noch treu. Du bist eigentlich auch eine treue Seele, wenn man so deinen Lebenslauf sich anschaut, zumindest was den beruflichen Werdegang und die Verbindung zum Wortbildverlag anbelangt.
Ich bin eine total treue Seele und bin auch meinem ersten Berufswunsch tatsächlich treu geblieben, also ich wollte immer schreiben. Mhm. Meine Mutter hat noch meine Hefte aufgehoben mit den ersten Schulaufsätzen und ich habe es tatsächlich einmal geschafft, einen Aufsatz, ein ganzes Heft vorzuschreiben.
Boah. Und auch da wieder, Carsten, Menschen, mit denen wir sprechen in unseren Podcast-Episoden, haben immer ein gleiches Muster, ein positives Muster. Sie wussten schon sehr früh, was sie machen wollen beruflich. Das ist sehr beeindruckend. Aber wenn man da nochmal reinguckt, Carsten, da gab es eine kleine Unterbrechung.
Ja.
Also Julia war nicht die ganze Zeit.
Ja, jetzt guckt Julia mich ganz fragend an. Ja. Was ist jetzt?
Ja, genau.
Du warst mal für 4 Jahre bei der Cosmopolitan.
Ja, da schreibt man auch.
Ja, das ist richtig. Absolut. Aber eben quasi diesem Wort Bildverlag so für eine kurze Zeit mal untreu geworden.
Ja, also ich wollte irgendwie in dem Schreiben so alles mal ausprobieren. Also ich habe bei der Tageszeitung quasi volontiert. Ich war dann eben beim Wort- und Bildverlag und wir sind ja ganz genau genommen ein Kundenmagazin. Wir haben auch einen Vertriebsweg, der nicht den klassischen Medien entspricht. Und ich wollte einfach gerne nochmal zu einem Magazin, das am Kiosk liegt.
Ja.
Und das hat sich dann damals mit der Cosmopolitan so ergeben. Und ich muss auch sagen, das war eine sehr spannende Zeit. Das war ja die Zeit, wo die Cosmo dann auch verkauft wurde von Marquardt Medien an Bauer Verlag. Mhm. Ich habe irgendwie 4 Chefredakteurinnen erlebt. Das Heft wurde komplett auf den Kopf gestellt. Das sind viele in der kurzen Zeit. Und für mich war das eine total spannende Erfahrung.
Nimm uns da mal ganz kurz mit, Julia. Ja. War das für dich so ich probiere mich mal einfach kurz aus, aber weiß eigentlich schon, dass da, wo ich herkomme, da will ich wieder zurück? Oder bestand irgendwann nochmal so die Gefahr, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, dass du dann auch in dem Metier vielleicht doch bleibst, dass du gesagt, es ist die Arbeit hier bei der Cosmo ist schon ganz cool und auch so dieser Wettbewerb, der macht irgendwie Spaß und dann lernt man Leute kennen aus anderen Verlagen. Ich gehe vielleicht nochmal in den anderen Verlag. Gab es da diese Versuchung für dich?
Also ich glaube, ich habe an keinem Punkt irgendwie gedacht, ich gehe auf jeden Fall zurück zum Beuth und Bild Verlag, aber ich glaube, ich habe auch zu keiner Zeit gedacht, ich bleibe bis zu meiner Rente bei der Cosmo. Mhm. Also es war mir irgendwie klar, dass das auch so, damals hatte ich auch noch kein Kind, zumindest in den ersten Jahren. Und dann kann man natürlich all das, was Frauenzeitschriften natürlich auch bieten mit Pressereisen, Events, Partys, das nimmt man dann natürlich auch alles irgendwie gerne
absolut.
Mit. Und das Themenfeld hat mich natürlich interessiert. Also die Cosmo steht und stand ja auch für das Thema Frauenförderung, ist ja auch eine der Frauenzeitschriften, die das Thema Job irgendwie als Ressort auch implementiert hat. Und also fand das Themengebiet spannend, aber war für mich irgendwie klar, dass das nicht für alle Ewigkeit ist. Aber dass ich hier zurückgehe, war auch nicht quasi in meinem Kopf vorgegeben. Es hat sich dann ehrlicherweise so ergeben, weil wir haben ja die Redaktion etwas umstrukturiert. Als ich Redakteurin war bei der Apothekenumschau noch, gab es keine großen Hierarchiestufen. Also es gab Redaktion, Textchef, CVD, Chefredaktion. Es gab keine Ressortleitung, also es gab nichts dazwischen. Ah, okay. Das heißt, ich war ja bei der Cosmo dann zum Schluss auch Ressortleitung Text. Also es war für mich auch einfach nochmal, um nochmal eine Stufe zu nehmen. Mhm. Ja.
Okay. Wenn man jetzt mal in euer Team guckt, der Chefredaktion, da seid ihr, hatten wir gerade schon gesagt, zu viert. Da habt ihr einen mit dem Dr. Dennis Ballwieser, der, ich glaube, der ist Anästhesist, also hat einen medizinischen Hintergrund. Hast du auch so einen medizinischen Hintergrund, dass du gesagt hast, ich gehe doch wieder zurück, weil das sind die Themen mit Gesundheit, oder ist es eher so privat gewesen, dass du dich mit solchen Themen beschäftigt hast?
Ich habe selber keinen medizinischen Background im Sinne von, ich habe eine medizinische Ausbildung, aber ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, die quasi in dieser Branche arbeiten. Also meine Mutter ist Intensivkrankenschwester, mein Mann ist Physiotherapeut, meine Schwester, meine Schwägerin und mein Schwager arbeiten alle in der Pflege.
Wow.
Also meine Schwiegermutter ist noch medizinische Fachangestellte. Also das ist natürlich ein Umfeld, das einen dann prägt.
Ja.
Und ich muss allerdings sagen, so der erste Schritt zum Wort- und Bildverlag, das war auch so ein bisschen nach dem Volontariat auch so ein bisschen Zufall. Ich wollte dann gerne nach der Tageszeitung zu einem Magazin, weil ich auch einfach optisch mehr machen wollte als Tageszeitungslayout und mich da mehr einbringen wollte. Und bei Baby und Familie damals hatte ich dann quasi einfach das erste Angebot.
Ja, ist ja auch ein spannendes Thema, ne? Kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Ihr habt ja hier nicht nur die Apothekenumschau, sondern noch diverse andere Zeitschriften. Ganz spannend ja auch das Thema, was du jetzt angesprochen hast. Mittlerweile heißt dieses Magazin Eltern, als Lizenz von Gouda und Jahr, ja auch ein sehr, sehr spannendes Produkt ist. Das heißt, du bist da schon gesundheitlich, in so einem gesundheitlichen Umfeld sozialisiert, ziemlich. Ja? Wenn du doch nochmal auf diese Zeit von der Cosmo zurückguckst, hast du da was für dich mitgenommen, für deine dann spätere Zeit als Textchefin hier bei der Apothekenumschau?
Naja, auf jeden Fall nimmt man natürlich bei einem Magazin, das irgendwie sich am Kiosk verkaufen muss, mit, dass man irgendwie ein bisschen lauter sein muss, bisschen mutiger. Was habe ich sonst mitgenommen? Natürlich hatte ich da irgendwie so meine erste Führungserfahrung in dem Sinne dann. Und ich habe wahnsinnig viel mitgenommen, einfach weil damals, nachdem die Cosmo von Bauer gekauft wurde, das Heft einfach komplett auf den Kopf gestellt wurde. Sie haben den totalen Relaunch-Prozess angestoßen. Und ich weiß noch, wir saßen da teilweise bis Mitternacht über irgendwelchen Seiten. Es war ein total junges Team. Es war einfach so ein Spirit von Veränderung. Und ja, klar, da lernt man natürlich viel, weil man sich da plötzlich einbringen kann und darf und soll. Und ja, Blatt machen vielleicht so am Ende des Tages.
Ja, aber das ist ja genau das. Also das ist ja auch schön zu sehen, wenn man deinen Werdegang so anschaut, im Prinzip in allen Bereichen, die nennenswert sind, mal aktiv gewesen zu sein und dann die Führungsrolle in einer Chefredaktion auch vielleicht noch ein bisschen besser ausfüllen zu können, weil man in vielen Bereichen ja selbst gearbeitet hat. Ich glaube, dieses Verständnis, was entsteht, wann mute ich jemandem eine Aufgabe zu, die nicht so spannend ist, wann weiß ich, der ist hoch motiviert, weil der brennt für dieses Thema. Das wäre nämlich meine Frage nämlich, ne? Also die sich so anschließt, wenn ich deinen Werdegang, wenn wir uns den so anschauen, bist dann irgendwann Chefredakteurin. Welche Rolle nimmst du da eigentlich ein? Also wie interpretierst du quasi diese Chefredaktion im Team und auch inhaltlich?
Also es gibt, glaube ich, keine Definition, die für alle Zeit gültig ist. Also als ich die Rolle übernommen habe, war so das erste Ziel, ich habe lang für dieses Magazin gearbeitet und jetzt kann ich all die Dinge quasi verändern,
die
ich halt bisher nicht so wirklich verändern konnte. Es war so, wir haben dann ja auch ziemlich schnell einen Relaunch-Prozess angestoßen, Dennis und ich. Also das war so quasi der erste Schritt, einfach dieses Magazin zu optimieren. Und der zweite Schritt, in dem ich jetzt, glaube ich, noch hänge, ist, dass ich einfach will, dass sich das Image der Apothekenumschau verändert.
Ja.
Ich glaube, dass wir haben, also ich habe da auch schon öfter gesagt, wir haben ein Imageproblem. Stehe dazu auch ganz offen.
Ja,
und ich finde den Begriff Rentner-Bravo.
Genau.
Gut, dass du ihn in den Mund nimmst. Ja. Wir haben es nicht gefragt.
Ja, doch, damit kokettiert ihr ja auch so ein bisschen.
Damit kokettieren wir.
Vor ein paar Jahren sogar zum Jubiläum eine Ausgabe extra quasi im
Bravo-Look.
Genau, im Bravo-Look gemacht. Schon auch ziemlich coole Idee eigentlich.
Ja, also man ist, glaube ich, dann in dem Moment, wo man darauf angesprochen wird, jetzt habe es ja ich getan, ist man immer so ein bisschen Zugzwang und man sagt dann sowas wie, ja, eigentlich ist das ein Kompliment und so. Ich empfinde das ehrlicherweise nicht so.
Also das verstehe ich.
Ich empfinde, dass viele Leute das eher so ein bisschen, sich damit irgendwie so ein bisschen lustig machen.
Ja,
sowohl
es gibt
über uns,
den,
als auch
den,
über die Rentnerinnen und Rentner.
Ja, es gibt vor allen Dingen auch möglicherweise den Wert der Schaffenden, die sich um dieses Produkt kümmern, für das Produkt leben und es zu einem Qualitätsprodukt am Ende des Tages auch werden lassen, gibt es ja so einen faden Beigeschmack. Deswegen haben wir tatsächlich, Carsten, sind wir ehrlich, ne, lange diskutiert, können wir diese Betitelung nutzen im Podcast. Ne?
Ja, aber am Ende ist es ja, so wie du es gesagt hast, spannend, weil man guckt ja aus zwei Richtungen. Einmal aus den, wie du es gesagt hast, wir schaffen was, ja, und das ist nicht verstaubt und auch nicht langweilig, ja, sondern es ist ja auf der einen Seite sehr gut aufbereitet. Also ich empfehle echt jedem mal, sich vielleicht mal wieder so eine Apothekenumschau mitzunehmen. Und das zweite Thema ist ja, ihr habt ja nicht die Zielgruppe Rentner. Ja, weil das Thema Gesundheit fängt ja nicht erst im Rentenalter an. Das ist ja, ne?
Ja.
Mal klar, wir fangen alle irgendwie so, ach, ich werde schon nicht krank und weiß das immer so ein bisschen von sich, so dieses Thema Gesundheit, aber das ist es ja nicht. Ja? Und die Themen, die ihr in der Apothekenumschau spielt und aufbereitet, sind ja nicht nur Alzheimer oder was es im hohen Alter für Krankheiten gibt, ganz im Gegenteil.
Ja, und Gesundheit wird, glaube ich, heute auch anders definiert. Gesundheit ist nicht eine Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist auch eine Form von Lebensstil. Mhm. Und Gesundheit muss man heute auch unter ganz vielen Aspekten sehen. Also wir hatten ja zum Beispiel letztes Jahr eine große Ausgabe, oder was vorletztes Jahr, oh Gott, zum Thema Klima. Also warum quasi der Klimaschutz auch Gesundheitsschutz ist. Mhm. Also auch das muss uns allen bewusst sein, je heißer es wird. Frankreich hatte das schon mal. Die hatten eine große Welle an Hitzetoten 2003. Das droht uns auch. Also, und es gibt überhaupt keine Hitzeschutzpläne in deutschen Großstädten. Mhm. Überwiegend nicht. Also solche Dinge, also man kann Gesundheit aus ganz vielen Aspekten beleuchten. Das ist nicht, ich habe Arthrose und brauche jetzt irgendwie ein Gegenmittel, sondern also das ist viel mehr.
Ja, und du hast es angesprochen, deine Zeit bei der Cosmo, wo ihr diesen krassen Veränderungsprozess gemacht habt, wo du ja auch damit dabei warst. Ich glaube, das sieht man, finde ich auch, dass du das mitgebracht hast, auch in der Veränderung der Apothekenumschau. Und wie gesagt, nehmt euch mal ein Heft in die Hand und schaut mal rein. Das ist nicht ein Heft für die Oma, sondern das ist ein Heft für jeden. Ja?
Schön, dass du das sagst.
Es ist jetzt auch kein,
muss ich das immer sagen.
Nee, das ist,
schau doch mal rein.
Das ist jetzt auch kein, ich will mich jetzt irgendwie bei euch einschleimen oder so, ganz im Gegenteil. Ich habe mir jetzt die Tage nochmal die aktuelle geholt aus der Apotheke und wollte da nur kurz durchblättern. Und dann geht schon mal gut los. Ihr zu viert in der Chefredaktion begrüßt die Leser, führt so ein bisschen durchs Programm. Das ist schon mal toll. Und was mich sehr beeindruckt hat, und das ist das Thema, wir machen hier kein Heft für ältere Leute, da geht es ja auch dann um Themen wie zum Beispiel der Darm, ja, oder der Enddarm. Und dann denkst du, okay, Enddarm, guck ich mal, was das für ein Thema ist. Da wird jetzt ein alter Arzt mit seinem Kittel mir erzählen, was ich machen muss. Und dann sitzt da aber ein ziemlich smarter, gut aussehender, junger Arzt aus München, glaube ich, Neuperlach, und hockt auf dem Stuhl und du denkst so, okay, der nimmt mich mit, ja, der nimmt mich wirklich mit. Und ich glaube, ich hätte es überblättert, wenn da jetzt der strenge Doktor in seinem weißen Kittel mir sagen muss, auch der Darm ist ein wichtiges Thema, da musst du die Aufrötung kümmern.
Ja.
Und das finde ich schon beeindruckt.
Das ist ja im Prinzip, ja, so die abschließende Frage, bevor wir dann tatsächlich auch zur Apothekenumschau, zum Produkt so wirklich kommen und auch einsteigen. Ist das so auch eine große Herausforderung, glaube ich, ne? Diesen Imagewandel zu vollziehen in den Köpfen der Menschen. Ne? Also ich meine, sag mal so, grundsätzlich haben wir ja alle, die in dieser Branche arbeiten, die sich für diese Printthemen so begeistern können, die Herausforderung, dass junge Menschen lieber digital sich mit Themen auseinandersetzen als mit einem physischen Produkt. Ja? Deswegen machen wir diesen Podcast, wollen auch jungen Menschen zeigen, wie spannend es sein kann. Das habe ich so ein bisschen rausgehört, dass es auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit für die auch zu sagen, ja, okay, wir wollen den Leuten zeigen, dass die Apothekenumschau alles andere als eingestaubt ist, sondern ein junges, zeitgemäßes Produkt für jeder Mann und jeder Frau in jeder Lebenssituation.
Genau.
Eigentlich, ne?
Ja. Genau. Und wir versuchen natürlich auch auf Umwegen die Leute mit der Marke Apothekenumschau bekannt zu machen. Also wir sind ja nicht bei Weitem nicht mehr nur ein Printprodukt. Wir nutzen auch zum Beispiel Social-Media-Kanäle, um in der Hoffnung auch junge Leute auf die Marke einfach aufmerksam zu machen. Ob das funktionieren wird, dass sie dann irgendwann zum Printprodukt greifen, weiß ich nicht. Zumindest die ganz Jungen weiß ich nicht. Aber so die 35-Jährige, finde ich,
Ja, super.
Könnt ihr schon.
Ja, so. Absolut. Und mit dem anderen Produkt aus eurem Haus, der Medizini, witzigerweise wird die 50, glaube ich, ne, Marc, da können wir mitfeiern, wir werden auch 50.
Ja, danke, dass du es nochmal erwähnt.
Ja, gerne, Marc, gerne, Marc. Danke. Und da, das holt mir immer wieder ins Gedächtnis, ja, ich bin eigentlich mein Leben lang mit den Produkten aus eurem Haus irgendwie mitgegangen.
Ja, man kann fast in jeder Lebensphase mit uns mitgehen, ja. So die Jugend fehlt uns noch, aber...
Ja, 35 ist ja auch ein geschicktes Alter, das ist ja meistens da, wo auch ein neuer Lebensabschnitt beginnt, Familiengründung und so weiter. Dann verlagern sich Interessen und dann kann man da natürlich gut mit der Apotheken umschwand setzen.
Also ich war ja auch ehrlich gesagt im ersten Jahr, als unsere Tochter da war, war ich ständig in der Apotheke.
Ja, oder beim Arzt,
ja.
Weil man
ja,
immer meistens, unsicher war, was ist denn jetzt,
gehen wir lieber nochmal zum Arzt. Meistens gehst du vom Arzt ja dann in die Apotheke.
Ja, genau, also, ja, genau. Ja, absolut, stimmt. Ja, passt.
Ja, und du wartest ja relativ oft auch in der Apotheke, weil du bist ja nicht der Einzige, der da sitzt, der sich das die Medikamente holt. Und dann fallen halt eure Produkte auf. Ne? Hm. Und dann sieht man ja schon auch an der Themenauswahl, dass das auch ein Thema für mich ist. Und meine Kinder kriegen dann immer ihr Medizin mit. Jetzt gibt es die Apothekenumschau schon sehr, sehr lange.
Ja.
Und jetzt haben wir eben schon kurz angesprochen, wie du auch so dieses Magazin entwickeln willst und weiterentwickeln willst, gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn du uns da mal mit auf die Reise nehmen willst, gib doch mal ein konkretes Beispiel auch inhaltlich, wenn du so die Apothekenumschau der letzten Jahre dir anguckst und wo du heute stehst. Wie zufrieden bist du denn aktuell schon?
Wie zufrieden bin ich aktuell? Ich glaube, ich bin ein Typ, der nie ganz zufrieden ist. Aber ich bin schon ziemlich zufrieden. Mhm. Also wir haben ein Magazin auf die Beine gestellt, das auf jeden Fall den Anspruch von seriösem, gut recherchiertem Journalismus erfüllt, das Entertaining-Formate drin hat, das auch Formate drin hat, die sehr ernsthaft informieren. Wir wissen aus Befragungen, dass die Leute sich ungefähr 1,5 Stunden mit dieser Apothekenumschau beschäftigen und sie fast 4-mal im Schnitt in die Hand nehmen. Also damit ist schon viel erreicht. Das ist ein Produkt, womit die Leute quasi leben. Fehlen mir gerade die Worte, ihr wisst, was ich meine. Also das nehmen die nicht mit, machen es einmal auf und schmeißen es weg, sondern
das begleitet sie
über diese 14 Tage, bis die nächste Ausgabe erscheint oder bis sie sich dann die nächste holen.
Und jetzt gibt es ja einen relativ großen Markt an Gesundheitszeitschriften, teilweise eben dann auch am Kiosk. Wo würdest du sagen, wenn du die größeren Player aus dem Markt mal so spiegelst und du legst eine Apothekenumschau dagegen, wo was würdest du sagen, was unterscheidet euch, abgesehen mal davon, dass ihr nicht klassisch im Regal seid, sondern eben in der Apotheke auslegt, aber inhaltlich, wo würdest du sagen, was ist euer USP? Also was würdest du sagen, okay, da liegt jetzt eine Auswahl an Gesundheitszeitschriften, nimm die Apothekenumschau, weil...
Also vielleicht darf ich kurz vorher noch was sagen, bevor ich das Weil vervollständige. Klar. Ich weiß gar nicht, ob ich quasi noch sagen würde, dass es so 5, 6 Konkurrenzprodukte gibt. Mhm. Meine Beobachtung ist eher, dass alle auf das Thema Gesundheit anspringen.
Ja,
also selbst die großen Nachrichtenmagazine haben jetzt mittlerweile Gesundheitsthemen auf dem Cover, was zeigt, dass eine riesige Nachfrage hat, dieses Thema. Ja. Das heißt, so eine Konkurrenzanalyse wird für uns tatsächlich immer schwerer. Vor allem mit Corona hat ja quasi jeder Gesundheit gemacht. Auf was wir natürlich sehr großen Wert legen, ist, dass wir evidenzbasiert arbeiten. Das ist manchmal, glaube ich, wie formuliere ich das jetzt, diplomatisch. Also wir würden halt nie schreiben, dass Globuli wirken. Mhm. Auch nicht mit können Sie ausprobieren, oder? Sondern es ist einfach ein Fakt, dass es keine einzige Untersuchung gibt, die belegt, dass über den Placebo-Effekt hinaus, das ist für manche eine Produktenttäuschung tatsächlich auch darstellen, weil diese Naturheilkunde natürlich auch was ist, was in Mode ist, sanft, also angeblich sanft, was so ein bisschen auch diesen Zeitgeist weg von Schulmedizin, ja teilweise Impfungen groß in der Kritik und so widerspiegelt. Aber das ist, glaube ich, was uns komplett von vielen anderen unterscheidet, dass wir bei allem diese Evidenzprüfung anlegen und bei uns nur quasi man nur Empfehlungen findet, die durch Studien überprüft sind.
Und dann auch der klassischen Medizin angelegt. Wenn wir jetzt eh schon bei diesem Thema sind, man sieht ja, wenn man euer Impressum durchliest, Doktor, 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 da liest man ja mehr Doktoren, als wenn ich jetzt in München ins Krankenhaus gehe. Mhm. Da habt ihr ja eine extrem große Expertise, was das angeht.
Also bei uns arbeiten nicht so viele klassische JournalistInnen, so wie ich eine bin, sondern viele auch Biologen, Ärzte, Pharmazeutinnen, manche auch dann quasi über den zweiten Bildungsweg nochmal ein Volontariat gemacht haben und so erst in den Journalismus gekommen sind. Ja, wir haben da eine große Expertise und wir haben tatsächlich eine fachwissenschaftliche Redaktion, die alles überprüft, was veröffentlicht wird. Also die auch Podcasts gegenhören, die veröffentlicht werden.
Das ist euch auch sehr wichtig, ne?
Also der hier wird nicht gegenhören.
Also was?
Ist
bitte? Weil wir einfach sind.
Wir sind auch gut und glaubwürdig. Wir arbeiten evidenzbasiert. Ja, deswegen haben wir euch die Arbeit schon abgenommen.
Ja, das ist uns sehr wichtig, tatsächlich.
Ja. Ich meine, das ist ja eure Glaubwürdigkeit am Ende, ne? Ich meine, das ist ja euer Lebenselixier.
Also es ist ja auch so, wir werden ja in der Apotheke vor Ort verteilt.
Ja.
Das heißt, die Apotheker und Apothekerinnen, die uns abonnieren und dann an ihre Kunden geben, müssten ja auch sicher sein, dass da nichts drinsteht, was sie am Ladentisch nicht sagen würden oder an der Theke. Also allein deswegen ist das wichtig. Und ehrlicherweise ist es auch so, unser CEO sagt immer, Gesundheitsberichterstattung hat eine Null-Fehler-Toleranz. Ja, so ist es eigentlich auch. Also jetzt, natürlich passieren uns trotzdem Rechtschreibfehler oder mal ein Komma zu viel ist drin. Ja, oh Gott, aber ja.
Aber jetzt kriegt auch der Marc schon mal so ein bisschen ein Gefühl, womit wir es hier zu tun haben, weil dein Eingangsstatement, was nichts kostet, ist nichts wert. Das können wir auch nochmal ganz kurz thematisieren. Julia, auf den ersten Blick kostet ihr nichts für den Konsumenten.
Für den Konsumenten, für die Apothekerinnen und Apotheker kosten wir schon was.
Genau.
Frag mich jetzt bitte nicht, wie viel, weil da gibt es unterschiedlichste Pakete, die geschnürt werden, je nachdem, ob nur die Apothekenumschau, ob noch Medizin, ob alle Zeitschriften. Genau, aber die Apothekerinnen und Apotheker bezahlen für uns und wir sind natürlich wie alle Zeitschriften und Zeitschriften in Deutschland anzeigenfinanziert oder fast alle Zeitschriften.
Bin ich auch schon besänftigt, Carsten. Hab ja schon verstanden, dass hier ein sehr hoher Qualitätsstandard angemessen ist und man muss fairerweise ja sagen, wenn man genau hinschaut, das habe ich vielleicht bei unserer Eingangsdiskussion nicht gemacht als impulsiver Mensch, dass sich das deutlich von einem klassischen Kundenmagazin einfach unterscheidet, wo ein Unternehmen entscheidet, ich mache speziell für meine Kunden ein Kundenmagazin und bringe das aus, sondern Apotheken gehören zwar einem Verband irgendwo an, aber sind ja auch unabhängig, und sie bieten quasi, möchten ihren Kunden einen Mehrwert leisten und sind bereit, dafür Geld zu bezahlen, um ihren Kunden diese Mehrwerte zu teilen. Und man muss ja sagen, die Zahlen sind ja beeindruckend, ne? Also wenn ich das richtig im Kopf habe, fast annähernd 7 Millionen Exemplare pro Monat, die quasi die Apotheke verlassen, Endverbraucherinnen und Endverbraucher erreichen und über 15 Millionen Leserinnen und Leser. Ja. Da würde ich eben tatsächlich, aber das hast du schon bestätigt, somit hast du meine Frage so ein bisschen vorweggenommen, beantwortet. Es bedeutet schon eine riesige Verantwortung, gerade wenn man eben, und deswegen kann ich euren CEO gut verstehen, wenn er sagt, in dieser Hinsicht müssen wir eine Null-Fehler-Toleranz, weil da wird ja wirklich Meinungen gebildet und auch Wissen vermittelt, das möglicherweise gerade im Gesundheit auch immer wieder dazu anregt, es sich an sich auszuprobieren beziehungsweise die Erfahrung zu sammeln, die ihr vorgelebt habt.
Ja, es bringt eine riesige Verantwortung mit sich und es bringt auf der anderen Seite auch riesige Chancen mit sich. Also wir hatten jetzt ja zum Beispiel eine Ausgabe, wo vorne auf dem Cover der Organspendeausweis aufgedruckt war, den man sich ausdrehen konnte. Also man erreicht natürlich damit solchen Gesundheitsthemen auch diese 15 Millionen plus. Und dann kann man auch für sowas sensibilisieren, auch für Themen wie Vorsorge, für Themen wie Impfungen und sowas, Also.
Da würde mich ja jetzt, wir wollen jetzt nicht über das Thema Impfen viel verlieren, aber so lange ist es jetzt noch nicht her, unsere schöne Pandemie. Wie seid ihr durch diese Zeit gegangen? Klar, arbeitstechnisch wahrscheinlich so wie alle anderen Unternehmen auch, aber das war natürlich ein extremes Gesundheitsthema. Und für euch als Haus mit Schwerpunkt Gesundheitsthemen würde mich echt mal interessieren, wie war diese Zeit? Wie musstet ihr da war ja gefühlt jeden Tag, war ja irgendwie ein anderes Thema da auf dem Tisch und dann hieß es jetzt, müssen wir nicht, das ist gefährlich, das ist nicht gefährlich. Wie habt ihr das begleitet?
Also für uns war Corona tatsächlich nochmal quasi so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, wir brauchen dringend Veränderungen in manchen Bereichen. Normalerweise ist es so, dass im Gesundheitsbereich, bis sich eine Empfehlung, eine sogenannte Patientenleitlinie oder eine Therapieleitlinie ändert, das dauert sehr lange. Also auch quasi die Studienphasen in Deutschland für neue Medikamente oder neue Therapien sind genau festgelegt. Im Labor, am Tier, am Mensch, Nebenwirkungen und so weiter. Genau, das heißt, bis man dann tatsächlich eine News an den Leser und an die Leserin bringt, dauert es. Bei Corona war das natürlich komplett anders. Also da hat sich die Datenlage täglich geändert. Die Empfehlungslage hat sich dann auch geändert. Also man muss sich mal überlegen, ich habe letztens Stoffmasken weggeschmissen. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben am Anfang ja alle Stoffmasken genäht. Dann hatte man OP-Masken, dann hatte man FFP2-Masken. Und das war innerhalb von kürzester Zeit, dass sich diese Empfehlungen geändert haben. Und da mussten wir leider uns eingestehen, dass wir mit einem 14-tägig erscheinenden Printprodukt, das auch noch aufgrund der hohen Auflage einen relativ hohen Vorlauf hat, also relativ früh in die Druckerei geht, dass wir da einfach nicht nachkommen. Und dann gab es plötzlich tägliche Themenkonferenzen für die Webseite. Es gab Podcast-Angebote, die wir aus dem Boden gestampft haben, wo wir den Leuten erzählt haben, warum die Datenlage heute anders ist als gestern. Und für Gesundheitsjournalisten war das irgendwie so schlimm, die Pandemie natürlich trotz allem war das so ein bisschen auch so eine Sternstunde, ehrlicherweise. Also auch für uns mit diesem ganzen evidenzbasierten, wissenschaftlich, wo uns ja manche auch so ein bisschen belächeln, und das hat plötzlich alles irgendwie, war plötzlich für alle relevant. Genau das, wie ist die Datenlage zu Impfungen, wie sind die Zulassungsverfahren, was weiß man über den Coronavirus. Also das war plötzlich natürlich auch durch Lauterbach, der ja auch so datengetrieben ist, hat sich genauso entwickelt, also in die Richtung, wofür wir eigentlich stehen. Mhm. Also das haben wir ich habe das als Bestätigung empfunden und auch als extrem spannende Zeit.
Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist ja, wie du schon gesagt hast, war dieser Moment für alle eine Ausnahmesituation. Ja. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also weil so richtig zu erkennen, was ist eine Falschmeldung, was ist richtig, wie beraten wir unsere Leserinnen und Leser in dem Moment richtig? Ja, versucht man dann so erstmal nur den Bodensatz erstmal zu erarbeiten. Man sagt, okay, da sind wir auf jeden Fall auf sicherem Terrain, weil du ja selber eben gesagt hast, also heute war die Information schon wieder eine andere als gestern. Wie schafft man es da, die Glaubwürdigkeit, die ja sehr wichtig ist für euch, logischerweise für jedes Magazin am Ende, aufrechtzuerhalten, ja, dass man sagt, okay, wir haben hier nochmal eine besondere, weil wir wollen unserem Leser, unsere Leserin quasi es so aufbereiten und so filtern, dass er das mitbekommt, was wirklich in dem Moment wichtig für ihn ist. Also das war bestimmt eine besondere Herausforderung, oder?
Ja, und man muss, glaube ich, auch einfach offen damit umgehen. Mhm. Man muss einfach offen machen, wie die Quellen aktuell sind, was die Datenlage aktuell ist, dass es eben nur eine bestimmte Form von Daten gibt aktuell. Also man muss damit einfach transparent umgehen. Und ich weiß, dass das für viele Menschen draußen eine Überforderung dargestellt hat. Kann ich auch total verstehen, für uns selber teilweise auch. Aber eine andere Möglichkeit gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Also man konnte sich jetzt nicht dafür entschuldigen, dass man am Tag davor gesagt hat, Stoffmasken sind ausreichend, und dann kam die nächste Studie. Das ist ja, also es war eine saubere Berichterstattung zu dem Zeitpunkt, als man das empfohlen hat. Und wir haben einfach versucht, dadurch, dass wir tägliche Formate hatten, dass wir da auch immer quasi den Leuten das Gefühl gegeben haben, wir sind da am Puls dran und wir updaten euch, sobald irgendwie was Neues da ist.
Wie läuft speziell auch in einer solchen Phase, aber auch grundsätzlich bei euch, die Zusammenarbeit mit den Apotheken? Es sind auf der einen Seite eure Kunden, die euch die Zeitschrift ja quasi abkaufen, um das für ihre Zielgruppe und für ihre Kunden als Mehrwert bieten, als Service zu bieten. Aber ihr seid ja auch Partner, habe ich gelesen. Ihr sagt selber, ihr seid Partner der Apotheken. Das heißt, gerade auch so in der Pandemiephase gab es da auch viel Kommunikation mit euch und den Apotheken oder dem Apothekerverband.
Genau, also wir haben zum Beispiel als ein Beispiel, die Apotheken waren natürlich auch betroffen von diesem, okay, jetzt haben wir hier in unseren Offizinen ganz viel Kontakt mit kranken Menschen, wollen auch unser Personal schützen. Wir haben dann zum Beispiel, nachdem wir viele Rückmeldungen aus den Apotheken hatten, zu dem Zeitpunkt weniger Werbung für die Apothekenumschau gemacht. Einfach, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt nicht noch quasi den Run auf die Apotheken erhöhen. Da wurden ja damals auch Hamsterkäufe getätigt und so. Das müssen wir jetzt nicht noch pushen, indem wir quasi sagen, und jetzt holt euch auch noch die Apothekenumschau. So zum Beispiel. Und dann sind wir natürlich grundsätzlich Partner auch aus Überzeugung. Also was mir auch nicht klar war, bevor ich hier gearbeitet habe, und ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar, wie gefährlich Medikamente auch sein können. Also Medikamente sind ein großer Segen, nur ich kann auch zwei Medikamente nehmen und die Kombi bringt mich um. So ist es. Und das betrifft eben nicht nur verschreibungspflichtige Medikamente. Es gibt zum Beispiel auch pflanzliche Medikamente, die die Wirkung von Chemotherapie abschwächen. Und es gibt sehr viele Leute, die parallel zur Chemotherapie selbst aktiv werden wollen. Und wenn die in ihrer Stammapotheke ihre Medikation offengelegt haben, dann fällt es auf. Ihrem Arzt erzählen sie in der Regel nicht, dass sie sich noch ein pflanzliches Medikament irgendwo holen. Und je bewusster einem das wird und je mehr solche man Geschichten auch dann quasi im Laufe seiner Karriere hier zu hören bekommt, desto wichtiger ist einem das auch. Und ich würde niemals, vor allem nicht für meine Tochter, ein Medikament kaufen, ohne mich mit der Apotheke besprochen zu haben. Ja. Wie nehme ich das ein? Gerade bei Kindern ist ja auch wichtig, wie alt ist sie, wie viel wiegt sie? Nimmt sie ein Medikament dauerhaft ein? Und wenn ja, passt das, dass ich jetzt kurzfristig brauche, zu dem, was sie dauerhaft nimmt? Also ich glaube sowieso, meine Stammapotheke, wenn ich zur Tür reinkomme, die wissen bis heute nicht, wer ich bin. Die denken sich, glaube ich, immer, oh Gott, jetzt
kommt, da kommt die wieder.
Weil ich natürlich, also einfach durch diesen Hintergrund, und ich habe tausende Fragen stelle. Also ich stelle auch Frage, ob diese Hautcreme irgendwie mit irgendeinem Medikament wechselwirkt. Und die schaut mich an, denkt sich, wahrscheinlich die Frage hat noch nie jemand gestellt. Aber ich bin da extrem vorsichtig geworden. Und ich glaube, dass das viele nicht wissen und dass das eine total wichtige Rolle der Apotheken vor Ort ist.
Das stimmt, aber sowas habt ihr auch als Thema bei euch im Heft.
Das haben wir immer wieder.
Weil ihr ganz oft auch über Medikamente schreibt und
wir
so
schreiben
die Wirksamkeit
auch,
und
genau.
Sowas.
Wir haben zum Beispiel in unserem Heft Seniorenratgeber haben wir tatsächlich so eine Rubrik, die ist so ein bisschen aufgebaut wie Sherlock Holmes, Fall für ihre Apothekerin, wo dann eben quasi Apotheker irgendwelche obskuren Fälle schildern. Von einem Rechtschreibfehler auf dem Rezept, das zu einem falschen Medikament geführt hat. Was auch oft zum Beispiel vorkommt, ist, dass ältere Leute bei Fachärzten sind und bei Hausärzten, die sich nicht absprechen, dann nehmen sie quasi ein Medikament doppelt. Das heißt aber nur anders, hat aber den gleichen Wirkstoff.
Wahnsinn.
Also auch wenn du im Krankenhaus bist und hast ein Entlassrezept, wird jetzt nicht automatisch dein Hausarzt informiert, dass du da jetzt noch zusätzliches Zeug verschrieben bekommen hast. Also all solche Dinge fallen dann in der Apotheke vor Ort auf.
Würdest du also aus eigener Erfahrung unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, stellt viele Fragen und erarbeitet euch so ein Image, wie ich es habe bei den Apothekern?
Das weiß ich nicht. Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist eine Stammapotheke, die quasi speichert, was man da so kauft. Weil dann fallen eben solche Dinge auf, dass das eine nicht zum anderen passt. Oder man eigentlich zwei Medikamente nimmt, die dasselbe machen im Körper. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und ganz ehrlich, ist es doch auch so, wir wissen doch alle, wie die Gesundheitsversorgung in Deutschland momentan aufgestellt ist. Wie schnell bekomme ich einen Arzttermin?
Kommt drauf an, für welchen Arzt.
Ja, aber in die Apotheke kann ich jederzeit einfach immer gehen. Ja,
stimmt.
Und klar, die schicken mich in vielen Fällen wahrscheinlich auch zum Arzt, weil die dürfen ja nicht einfach diagnostizieren, aber in vielen Fällen können sie mir auch erstmal weiterhelfen, sagen, nehmen Sie diesen Hustensaft und wenn es in zwei Tagen nicht besser wird, dann gehen Sie zum Arzt. Es ist eine Form von Beruhigung. Ich habe da quasi trotz allem ja einen Heilberufler, eine Heilberuflerin vor mir stehen, die im besten Fall einfach sagt, das wird schon wieder. Auch das ist ja schon mal irgendwie.
Ja.
Von dem her, also ich bin total überzeugt von dem Konzept Apotheke vor Ort. Ich sage das nicht nur, weil ich für die Apothekenumschau arbeite.
Okay, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, Marc, ich sehe schon, du hast die nächste Frage
auf den Lippen. Nervös.
Aber zum Thema, ja, nervös, so wie du halt bist. Aber das passt jetzt ganz gut. Wir haben ja Apothekenschwund, einen leichten Rückgang. Ich glaube, es waren mal 22.000 aktuell. Ich habe mir die Zahlen mal auf der Website vom Apothekerverband angeguckt. Für 2022 war da noch veröffentlicht um die knapp über 18.000 Apotheken. Das heißt, wir haben da eine rückläufige Entwicklung. Aus deiner Sicht jetzt als Chefredakteurin der Apothekenumschau, bereitet dir das Sorge?
Also ja, das bereitet mir Sorge, weil es wird natürlich ohne Apotheke vor Ort auch keine Apothekenumschau geben. Also allein deswegen bereitet es mir Sorge. Aber grundsätzlich glaube ich, bereitet mir Sorge, wie die medizinische Versorgung in den nächsten Jahren aussehen wird. Also es gibt ja nicht nur ein Apothekensterben, es gibt auch Prognosen, wie viele Hausärzte und Hausärztinnen fehlen werden. Es gibt jetzt schon Altenheime, die schließen, weil sie kein Fachpersonal mehr bekommen. Also das ist ein grundsätzliches Problem, was mir persönlich total Angst macht. Und wie gesagt,
darauf waren wir mal so stolz, ne? Dass wir so ein tolles Gesundheitssystem hatten.
Ja, und auch egal, was man da jetzt macht, bis das wirkt.
Das wird dauern. Das wird ein langwieriger Prozess, ja.
Also ich habe vor kurzem versucht, für unsere Tochter einen Hautarzttermin zu bekommen. Es ist nicht möglich. Weil sie quasi keinen Hautarzt aktuell hat, natürlich. Und alle keinen mehr anrufen. Dann musst du über Terminservice stellen, der deiner Krankenkasse und so gehen. Aber das ist einfach. Und das war jetzt ein Hautproblem, also das war jetzt nicht lebensbedrohlich, aber hätte ich jetzt quasi einen Lungenfacharzttermin für meine Tochter oder sowas gebraucht, dann würde ich mich da ganz anders fühlen.
Ja, das
ist schon, das ist.
Das ist aber auf der breiten Fläche, ne? Das hatten wir in unserem Podcast zum Thema Burnout ja auch, dass einfach viel zu wenig Therapeuten und viel zu viel Bedürftige quasi treffen.
Auch das ist ein Punkt, ja. Also die Wartezeiten für Menschen mit psychischen Problemen auf einen Therapieplatz, das ist einfach krass.
Vor allen Dingen auch suizidal gefährdete. Genau. Ne? Also das ist ja also die wirklich absolute Ausprägung, von dem man sagt, das ist ein absoluter medizinischer Notfall, müssen teilweise sogar Kinder Monate warten, bis sie dann einen Therapieplatz bekommen. Also es ist wirklich keine schönen Ausbildungen. Ich möchte auch das Thema gar nicht so crashen, weil es wichtig ist, aber so mal von der Leber weg, was sind für dich die Top-Gesundheitsthemen aktuell, die so am meisten brennen und die vielleicht auch die Leserinnen und Leser am meisten beschäftigen?
Also ich glaube tatsächlich, das, was wir besprochen haben, ist eins davon. Ja. Also wir bekommen sehr viel Post von Leserinnen und Lesern, die schreiben, schön, dass ihr mir empfiehlt, bei den und den Symptomen mal einen Psychotherapeuten aufzusuchen.
Aber ich kriege keinen.
Wo soll ich denn einen finden, der mich jetzt irgendwie die Facharzttermine bräuchten und keine bekommen? Also das ist was die Leute umtreibt und was ihnen, wie ich ja von mir auch schon gesagt habe, einfach Angst macht, glaube ich. Und sonst ist es für mich total schwer, die Top 5, das wechselt bei mir immer so.
Ja,
also,
nachdem, was du selbst nennen, hast,
ist kein Problem.
Nee, also erstens glaube ich ja tatsächlich so ein bisschen, individuell ist natürlich immer so, was einen selbst betrifft, aber halt auch so ein bisschen, was wir als Themen haben, was wir diskutieren. Also wir hatten jetzt zum Beispiel gerade, was mich total aufregt, ist das Thema HPV-Impfung.
Mhm.
Weil?
Ganz kurz vielleicht für unsere
Also es gibt eine Impfung, die gegen einen bestimmten Virus schützt, der bei Frauen Gebärmutterhalskrebs auslösen kann und bei Männern mitverantwortlich gemacht wird für zum Beispiel Krebs in der Speiseröhre oder sowas, ja? Durch Oralverkehr. Und es gibt eine Impfung, die quasi mein Kind vor Krebs schützen kann. Und es gibt in anderen Ländern schon ganze Generationen von Mädchen, da wird kein Mädchen mehr Gebärmutterhalskrebs kriegen. Das regt mich total auf, sieht man mir jetzt wahrscheinlich gerade auch an, gell?
Ja.
Und bei uns ist die Impfquote gerade mal bei der Hälfte der Mädchen und die Jungs sind ewig weit abgeschlagen.
Wo ist das, woran liegt das? Aufklärung?
Das ist wahrscheinlich ein Aufklärungsthema.
Mediales Thema.
Impfen ist in Deutschland immer so
das
aufgeladen.
Mhm.
Und da muss ich dann, dahinter frage ich dann auch meine Arbeit selber, weil wir hatten das natürlich auch schon oft in der Apothekenumschau. Wir haben auch oft, wir schreiben ständig immer wieder darüber. Und obwohl wir so viele Menschen erreichen, können auch wir nichts daran ändern, dass die Quote ist. Und das regt mich so auf, weil ich mir denke, wie kann ich als Mutter das überhaupt verantworten, dass ich diese Möglichkeit habe? Also ich gehöre jetzt noch zu der Generation, ich kann das noch kriegen. Ich laufe noch zum Frauenarzt jedes Jahr und hoffe, dass der Abstrich okay ist. Meine Tochter könnte ich davor bewahren. Und trotzdem tun es bei den Mädchen gerade mal die Hälfte der Eltern und bei den Jungs nicht mal, glaube ich, 30%.
Aber das finde ich erstaunlich, weil ich kannte das Thema jetzt auch tatsächlich nicht so.
Also gerade für die männliche
und ich habe auch eine kleine Tochter.
War das für mich echt schon wieder Aufklärung betrieben heute. Ja, siehst du,
also,
schlecht informiert sind wir.
Aber total. Und da gibt es jetzt eben gerade auch die ersten Überblicksschulen aus anderen Ländern, wo das viel besser läuft, wo man eben sagt, dass schon ganze Generationen.
Machen die andere Aufklärungsarbeit oder liegt das
ich
auch
glaube,
ein Stück weit an der Gesellschaft,
haben
dass sie
so
anders.
Das Thema mit dem Thema Impfung, glaube ich.
Das hat sie ja nochmal verstärkt, ne? In den letzten Jahren,
kann
man ja, muss man ja leider so sagen. Wobei, ich bin jetzt kein Impfgegner. Ich bin auch, habe auch die Covid-Impfung alle gemacht, bin auch, also alle Impfungen, die so empfohlen werden und die man so machen soll, mache ich auch. Aber es gibt auch Impfungen, wie zum Beispiel diese Zeckenimpfung, die mache ich nicht. Da werden jetzt auch viele sagen, ja, du bist ja verrückt, du wohnst hier in Bayern, ja, da gehst du nur kurz einmal zum Bäcker und dann hast du schon 10 Zecken am Bein. Ich kann mich selbst überhaupt nicht daran erinnern, jemals eine gehabt zu haben. Und dann liest man ja auch mal die Fälle, die man so, keine Ahnung, dreistellige Zahl, vielleicht bin ich das auch falsch informiert, die dann Gehirn- und Entzündung bekommen haben. Und wie viel davon von der Zecke sind, weiß ich nicht. Ich will das gar nicht austhematisieren, aber ich sehe es an mir selber, ja, dass ich dann auch schon mit einem gewissen Respekt da rangehe und dann auch natürlich Informationen brauche.
Ja, also natürlich ist Impfen generell, also ist eine individuelle Entscheidung. Und ich hätte auch nie gedacht, in dem Moment, als dann dieser kleine Säugling da liegt und du sollst eine Sechsfachimpfung machen,
ja, das war Wahnsinn.
Da kriegst du Angst, ja.
Ja.
Aber man muss sich dann halt andersrum die Frage stellen, ja. Also will ich, dass meine Tochter irgendwann mit 55 zu mir kommt und sagt, du, jetzt wurde deinem Abstrich was gefunden. Und ich denke mir, scheiße, Mann, das hätte ich damals machen sollen. In anderen Ländern sind ganze Generationen durchgeimpft, da gab es keinen Fall von irgendwas und ich habe es nicht gemacht. Und das ist halt so, das verstehe ich nicht. Es gibt eine, also überlegt euch das mal, es gibt eine Impfung gegen Krebs.
Krass, ja, ist irre.
Also wenn ich sagen würde, es gibt eine Impfung gegen Brustkrebs, würden tausende Frauen zu ihrem Frauenarzt laufen und sich das sofort verabreichen lassen. Deswegen, also man trifft diese Entscheidungen ja auch, wenn du sagst, du lässt dich nicht gegen Zecken impfen, ist das, finde ich, was anderes, wenn du sagst, ich lasse meine Tochter nicht gegen HPV Absolut. Impfen. Ist für mich irgendwie, hat für mich irgendwie eine andere Dimension.
Ja, total, klar.
Und ich sage auch nicht, es wird immer, du wirst nie 100% erreichen. Was ich mich frage, ist, warum sind wir gerade bei der Hälfte?
Ja, das ist schon Wahnsinn.
Also es ist immer Leute geben wird, die sagen, ich will das nicht, ich will das für mein Kind nicht, mein Kind hat eine chronische Erkrankung, deswegen geht es nicht, was auch immer. Aber 50%? Aber ist jetzt nur eins, aber ich kann mich da, wie ihr merkt, ich kann mich da immer...
Entschuldigung, also wir wären ja enttäuscht, wenn du für das, was du machst, keine Leidenschaft entwickeln kannst, also sondern es ist ja...
Und das wechselt ja dann immer. Also nächste Woche, wenn ihr kommt, habe ich ein anderes Thema, wo ich mich rein... Ja, nee, aber,
ist okay.
Ja, es sind halt schon die Themen, wo ich mir denke, da hast du auch selber was in der Hand.
Mhm. Ja, das ist schon schön.
In manchen Bereichen ist es auch einfach ein Schicksalsschlag und in manchen Dingen, denke ich mir, hast du es eigentlich auch... bis zu einem gewissen Grad selbst in der Hand.
Da würde ich noch eine Anschlussfrage stellen. Hatten wir auch in den vergangenen Podcasts immer mal wieder. Welche Themen macht ihr genau aus dieser Überzeugung raus? Und welche Themen macht ihr, weil ihr wisst, die Leserinnen und Leser erwarten das? Ja, also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, jetzt kommt die Grippewelle im Herbst. Oder Rücken.
Diabetes, die klassischen Themen.
Du brauchst
Themen.
Eine gesunde Mischung.
Ja.
Also die Leute stehen in der Apotheke und es gibt saisonale Themen, wo du weißt, im Frühling Heuschnupfen, die sind jetzt eh in der Apotheke, da erwischst du so und so viel Prozent, die haben das jetzt gerade und treffsicher und dann fühlen die sich auch genau abgeholt in dem Moment und so. Das ist auch voll, also das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, das sind Heuschnupfen, Mann. Sondern ja, da erreiche ich dann ja auch Leute und gebe denen in dem Moment konkrete Hilfestellung. Aber es muss irgendwie so eine Mischung sein, finde ich. An Hämorrhoiden, Heuschnupfen, Nagelpilz, Grippe. Und eben Themen wie HPV, Menstruation, Abtreibung, weiß ich nicht, also ja.
Naja, ich meine, alle 14 Tage neu, das heißt ja auch, da muss man liefern, ne? Das ist ja nicht so, dass alle 3 Monate mal sich überlegt, jetzt machen wir das Thema, sondern ihr habt ja ständig den Need, gute, spannende und nachgefragte Themen zu setzen.
Das schaffen wir auch.
Wir haben es vorhin schon so ein bisschen rausgehört, euch erreichen Leserbriefe. So die generelle Frage, weil du auch gesagt hast, wir haben so ein bisschen auch den 35-Jährigen, die 35-Jährige so ein bisschen im Blick. Wie interagiert ihr mit euren Lesern? Ist es immer noch der klassische Leserbrief oder welche Kanäle habt ihr quasi zur Apothekenumschau noch gelegt, dass Leserinnen und Leser euch erreichen können?
Über Social Media können sie uns natürlich erreichen, aber tatsächlich kriegen wir noch Faxe. Postkarten.
Das finde ich gut.
Letztens habe ich ein gezeichnetes Mandala bekommen.
Oh.
Ja, wir bekommen auch gebastelte Sachen. Aber der überwiegende Weg ist natürlich mittlerweile E-Mail. Und wir bekommen sehr viel
von
dieser Post. Ja.
Was macht ihr mit der Post? Beantwortet ihr die alle?
Ja, wir beantworten alle, bis auf, ich habe aufgehört, Briefe zu beantworten, die beleidigend sind.
Das kann ich nachvollziehen.
Das habe ich am Anfang gemacht und dann gemerkt, dann kommt noch eine, einer und also das kommst
veränderst
da eh nicht weiter.
Nix,
also genau, du veränderst nichts, indem du versuchst irgendwie zu argumentieren.
Da kann ich erzählen, ich habe das auch mal gemacht in dieser relativ kurzen Zeit, in der ich eine Redaktion leiten durfte.
Habe
ich noch nicht erwähnt.
Nee,
das ist das erste Mal heute, ne? Ja, Entschuldigung. Da wurde ich so übel beleidigt in einem Leserbrief, der hatte seine Telefonnummer, den habe ich angerufen. Der war echt baff. Wie, sie rufen mich an? Ich so, ja, ich wollte mal über diesen Brief sprechen, ne? Also kann man schon sich auch gegen wehren, aber natürlich, sage ich mal, ist die Anzahl der Leserbriefe wahrscheinlich eine deutlich andere, weil die Zielgruppe, die wir adressiert haben, deutlich kleiner waren. Aber da muss man schon manchmal ein dickes Fell haben, muss ich sagen.
Also wir haben tatsächlich auch jetzt einmal die Polizei eingeschaltet.
Oha.
Also nicht, das war nicht an mich gerichtet, sondern an einen Mitarbeiter und es war stark rassistisch gefärbt, der Brief. Und da haben wir Anzeige erstattet.
Ja, finde ich gut. Ja, auch dem Mitarbeiter gegenüber, ne?
Also irgendwo ist da eine Grenze erreicht. Also man kann sich über Themen aufregen, aber wenn man jemanden angreift, weil er einen bestimmten Nachnamen hat, ist für mich die Grenze erreicht.
Ja, absolut. Ja, finde ich auch. Gut. Jetzt haben wir vorhin schon mal ganz kurz über dieses Thema der Glaubwürdigkeit gesprochen. Ein wichtiges Thema, glaube ich, wäre auch nochmal das Thema Unabhängigkeit zum Anzeigengeschäft.
Ja.
Ich glaube, da kann man ja, ist ja kein Geheimnis, dass ihr euch aus Anzeigen natürlich finanziert.
Habe ich vorher auch schon preisgegeben.
Hast du auch schon gesagt, genau. Ich glaube, da muss man auch nicht irgendwie Mathematik oder Physik studiert haben, um, sag mal, hier das 1 und 1 zusammenzuzählen. Wie gelingt euch das? Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute draußen, die sich die mitnehmen, die so den ähnlichen Gedanken im Kopf haben, wie ich hole mir jetzt beim DM die und da sehe ich halt die DM-Eigenmarken hauptsächlich als Werbung im Heft. Wie grenzt ihr das ab?
Wir nennen einfach keine Produktnamen in den Artikeln.
Okay.
Niemals. Mhm. Es gibt einfach Wirkstoffgruppen, die genannt werden und nicht Produktnamen. Und damit ist quasi die Distanz schon automatisch hergestellt, ja, weil man nicht irgendein bestimmtes Produkt von, ich sage jetzt einfach, Ratiopharm oder so empfiehlt. Es dürfen auch keine Anzeigen innerhalb von Artikeln platziert werden, wo das Thema identisch ist. Also es gibt keine Hustensaftanzeige in einem Artikel über Husten. Genau, und wir nehmen auch als Chefredaktion keine Termine mit Anzeigenkunden wahr.
Okay, das ist klare Kante.
Ja, ich sage immer so, jedes Magazin ist ja quasi, ob unabhängig oder abhängig, ist letzten Endes auf das Anzeigenbusiness ja so ein Stück weit auch angewiesen zur Refinanzierung. Ich glaube, das sichert ja auch am Ende auch hochwertigen Content, den man hat, ne? Weil man möchte natürlich gute Arbeit leisten und ich sag mal so, der Vertriebserlös ist immer der eine Part, also das, was ich durch den Verkauf bekomme, aber eben auch durch die Anzeigen. Deswegen hast du dieses Spannungsfeld ja eigentlich überall.
Ne? Aber man merkt schon im Markt natürlich, dass diese Grenzen zwischen Anzeigenabteilung und Redaktionen immer mehr verschwimmen, auch einfach angesichts der wirtschaftlichen Lage. Und das ist natürlich auch für unsere Anzeigenabteilung schon ein Brett, das dann immer quasi vor sich herzutragen mit großem Stolz. Aber was man halt auch sagen muss, ist, dass Umfragen auch zeigen, dass das Vertrauen, das unsere Artikel hervorrufen, auch auf die Anzeigen abfärben. Und das hat natürlich auch mit diesem ganzen Seriosität, Unabhängigkeit, das hat natürlich was damit zu tun. Ich würde sagen, die Anzeigenkunden profitieren vielleicht sogar eher davon, dass wir nicht irgendwie Name-Dropping in unseren Artikeln machen.
Schauen wir mal in die Zukunft, Marc?
Ja, gerne.
Okay. Gerne. Wir zusammen.
Wir beide. Für die Apotheken.
Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ihr hattet ein Jubiläum, da habt ihr die Rentner-Bravo quasi mal rausgebracht. Jetzt kommt ja im Prinzip beispielsweise das nächste Jubiläum steht ja quasi vor der Tür. Was können denn die Leserinnen und Leser erwarten von euch? Jetzt vielleicht keine Rentner-Bravo 2, aber auch so inhaltlich, wie sehen so die nächsten Schritte für euch aus?
Also ich hoffe, Sie können ganz viele Überraschungen erwarten. Konkret kann ich jetzt ehrlich gesagt zu diesem nächsten Jubiläum noch gar nichts sagen. Und wenn ich es könnte, würde ich es nicht machen, weil dann ist es ja keine Überraschung mehr.
Aber versuchen kann man es machen.
Nee, da könnt ihr mir nichts entlocken.
Ja, ist nicht schlimm.
Nee, absolut nicht.
Aber generell, wenn wir schon in der Zukunft sind, jetzt ist ja bei uns in der Branche insgesamt über alle hinweg KI ja immer das große Thema. Ja. Könnte das etwas sein, dass mit der sich die Apothekenumschau in der Zukunft intensive auseinandersetzt, hat sie ja schon, aber intensive auseinandersetzt, weil ich glaube schon, gerade das medizinische Spektrum bietet ja sehr viele Möglichkeiten, ne? Also von der Tumorerkennung, ja, das hat man ja auch schon bewiesen, dass teilweise die KI da wirklich wahnsinnige Fortschritte macht. Ist das ja eigentlich ein ganz neuer Bereich? Wird das was sein, was die Apothekenumschau letzten Endes auch umtreibt und sich damit auseinandersetzt?
Also wir haben das teilweise auch schon begleitet natürlich. Mhm. Es gibt ja gerade im Bereich dieser Tumorerkennung auch tatsächlich gute Studienergebnisse. Es gibt jetzt auch Studien, die belegen, dass bestimmte KI-Tools auch für weniger Bürokratieaufwand bei Klinikärztinnen sorgen könnten und so. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist, wie lesernah ist es?
Klar.
Das verstehe. Also ist es nicht eher was für medizinisches Fachpersonal? Was uns natürlich, wie alle Verlage, umtreibt, ist, wie wir auch für uns KI nutzen können. Und ich glaube, im medizinischen Kontext wird es vor allem, das spiegelt auch schon das Bürokratiebeispiel wieder, und darüber haben wir vorher schon mal geredet, darum gehen, wie KI bei dieser Mangelverwaltung, die wir jetzt schon ansatzweise haben und die dann noch kommen wird, wie die helfen kann.
Spannend. Mir ist gerade was anderes eingefallen. Ich saß neulich mit einer Apothekerin an einer Abendveranstaltung an einem Tisch und mit der habe ich auch über die Apothekenumschau gesprochen. Und sie sagte, dass ganz viele Leserinnen und Kundinnen immer nachfragen, habt ihr denn die neue Apothekenrundschau? Gar nicht.
Wir fragen uns immer, wer hat eigentlich jemals Umschau erfunden? Ja, das haben wir ganz oft, dass die Leute Rundschau sagen. Ja.
Aber ihr bleibt bei dem.
Wir bleiben dabei.
Ihr bleibt dabei, ne?
Wir bleiben dabei. Ja, nee, also das ist nach der Rentner-Bravo. Ich weiß nicht, es ist halt kein Spitzname, es ist einfach falscher Name.
Ja. Das haben wir hoffentlich heute, Carsten, ein bisschen rausarbeiten können, ja, was für ein wertvolles Produkt Apothekenumschau sein kann.
Umschifft haben wir es auch.
Ich dachte, du meinst jetzt den Begriff Rundschau.
Nee, das passt. Nee, das haben wir nicht.
Ja, mich würde jetzt mal interessieren, Marc, wie du es jetzt siehst nach dem Gespräch.
Ja, naja, gut, es ist immer wichtig, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen. Deswegen gibt es ja unseren Podcast, ja, dass wir danach schlauer rausgehen, als wir vorher reingegangen sind. Alles andere wäre eine große Enttäuschung. Und ich habe verstanden, dass die Apothekenumschau ein hochwertiges Produkt ist. Ja, obwohl es für den Endverbraucher und die Endverbraucherin kostenlos ist.
Freut mich.
Hast deinen Job gut gemacht und hast eine gute Gesprächspartnerin rausgefunden. Deswegen, liebe Julia, Carsten und ich, wir bedanken uns ganz herzlich. Wir möchten nochmal betonen, wie toll wir aufgenommen worden sind und wie professionell das hier alles ablief.
Dankeschön.
Also vielen, vielen lieben Dank dafür.
Ja, danke, dass ihr mich als Gästin haben wolltet.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich fand es total spannend.
Willst du noch was sagen?
Ich bin total glücklich und happy.
Und bist jetzt voll informiert über HPV-Impfungen.
Und vielleicht ein kleiner Cliffhanger. Ich habe gehört, du hast ein Zelt gekauft.
Da werde ich dann berichten, ja.
Berichte mal bitte, ja.
Am Wochenende, ich mache ein paar Bilder. Aber das gehört jetzt hier nicht her.
Ja.
Ja, also Julia, ganz, ganz lieben Dank. Es war ganz, ganz toll.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Uns das auch. Uns auch. Vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg für die Apothekenumschau.
Dankeschön.
Und wir hören uns in der nächsten Episode.
Genau, wieder. Und ihr da draußen, denkt immer dran.
Print is not dead.